Der kreative Flow Replay. Die besten Folgen von Roberta Bergmann.
Hallo, liebe kreative Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu dem Podcast, von dem du dir Tipps und Tricks für dein kreatives Business holen kannst. Mein Name ist Roberta und ich arbeite freiberuflich als Autorin, Gestalterin, Illustratorin und Künstlerin. Seit mehr als einem Jahr bringe ich dir alle 14 Tage eine neue Folge von der Kreative Flow. Und ich freue mich, dass inzwischen so viele Kreative zuhören und mir Rückmeldung geben, dass ich auf keinen Fall aufhören soll zu senden. Also dann, hier kommt Folge 38 für dich.
Findest du das?
Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
Ich habe die heutige Folge FAQ Selbstständigkeit genannt, da du heute ein Interview mit der Geschäftsführerin des AGD hörst. Die AGD ist die Interessenvertretung aller Designer in Deutschland auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Und Viktoria Ringlepp leitet die AGD seit genau 10 Jahren. Und ich finde, sie macht das richtig gut. Viktoria ist selbst keine Designerin, sondern hat Kommunikationswissenschaft und interkulturelle Wirtschaftskommunikation in Jena, Cambridge und Brisbane studiert. Ihr Steckenpferd ist das Netzwerkmanagement und so hat sie sich den passenden Job ausgesucht, wie ich finde. Netzwerken ist in einem Berufsverband das A und O. Viktoria Ringlepp pendelt zwischen Braunschweig und Berlin, wo sich das AGD-Büro befindet. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Viktoria gibt für den AGD auch sehr interessante und wichtige Webinare, zum Beispiel das Thema souveräne Preisverhandlung im Designgeschäft. Und das ist ja auch ein Thema, was ich gerade in der letzten Podcast-Folge angesprochen hatte. Ganz kurz noch, bevor wir in das Gespräch eintauchen. Wofür steht der Berufsverband AGD? Die Allianz Deutscher Designer hat 2500 Mitglieder und ist bereits 40 Jahre alt. Sie mischen sich für ihre Designmitglieder in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ein und sind quasi die Stimme jedes Einzelnen als Interessenvertretung. Sie möchten den Wert des Designs nach außen repräsentieren und vertreten. Sehr wichtig als Aufgabe, finde ich. Und sie beraten ihre Mitglieder rechtlich, steuerlich und beruflich in allen Belangen. Mit Viktoria rede ich aber gleich nicht nur über den AGD, sondern es geht auch um persönliche Dinge, denn mich interessiert ja immer auch der Lebenslauf hinter dem Gast. Und wir deklinieren das FAQ Selbstständigkeit durch, daher der Name der Folge. Also, jetzt geht's los, ich wünsche dir viel Spaß und hör unbedingt bis zum Schluss, denn dann hat Viktoria noch eine Überraschung für dich.
Das Interview.
Und dann legen wir los. Und ich freue mich, dass Viktoria Ringlepp heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Hallo, Viktoria.
Hallo, Roberta.
Viktoria, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin seit inzwischen 10 Jahren Geschäftsführerin der Allianz Deutscher Designer. Das ist der Berufsverband der selbstständigen Designer. Muss ich jetzt so ein bisschen sagen, also der Einzige, der sozusagen disziplinübergreifend unterwegs ist, also sich jetzt nicht auf Produktdesign oder Kommunikationsdesign reduziert. Wir glauben auch tatsächlich, dass das gut und richtig ist, weil die Grenzen zwischen den Designdisziplinen immer mehr verschwimmen und dann ist es tatsächlich auch ganz gut, für alle gleichermaßen da zu sein. Berufsverbände haben eine typische Daseinsberechtigung, das ist immer so ein Mix zwischen Beratung und Dasein für die Mitglieder und für die Branche, das ist das eine, so was eher nach innen geht, und das andere, was eher nach außen geht, ist so politische Lobbyarbeit. Das ist wir haben gerade eine Zeit, in der das ist eine Zeit für Verbände, die politische Lobbyarbeit machen, wie wir wissen. Darauf werde ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Ich glaube, die anderen Fakten, die tatsächlich leider immer so ein bisschen hinten runterfallen, ist so etwas, ich mache diesen Job, also so dieses Netzwerkmanagement, andere zusammenbringen, mit anderen zusammen Dinge voranbringen, mache ich tatsächlich schon weit länger als diese 10 Jahre bei der AGD. Und interessant ist tatsächlich für mich irgendwann mal so eine Retrospektive gewesen, dass es da eine gewisse Folgerichtigkeit gab, wenn man Kommunikationswissenschaften studiert und sich spezialisiert auf mündliche Kommunikation, dann hat das ganz viel mit Ausgleich zu tun, dann hat das ganz viel mit Konsensorientierung zu tun und dann muss man beim Verbändewesen praktisch landen. Das ist nahezu unvermeidlich und das ist das, was mich eigentlich in all den Jahren immer umgetrieben hat, ist dieses, also wie kann man ein Netzwerk, eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Akteuren schaffen, dass sie so zusammenspielen, so gemeinsam agieren, dass sie am Ende mehr sind als die Summe ihrer Teile. Und ansonsten, die AGD sitzt in Berlin seit 2017. Vorher waren wir in Braunschweig. Deshalb ist auch mein Wohnort tatsächlich immer noch in Braunschweig. Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, die die AGD inzwischen auch gut kennt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, fleißig, wie das ist, mit 24 muss man sowas machen, Instagram-Accounts betreut und ja, also ihr ist das zu verdanken, all das launige, lockere, geschriebene auf Instagram, das, dafür muss man dieses Alter haben, ja. Und ansonsten das, was ich dann auch immer gerne in solchen Situationen sage, ist, weil das Menschen immer wieder überrascht, ich gehe leidenschaftlich gern reiten und arbeite aufs eigene Pferd hin, aber dafür müsste ich weniger zerrissen sein zwischen Braunschweig und Berlin. Aber zumindest habe ich es geschafft, mich für ein Pferd zu qualifizieren. Ich darf immer das Gleiche reiten, wenn ich hinkomme.
Und wo reitest du dann, in Braunschweig oder in Berlin?
Nee, in Berlin tatsächlich, weil okay. Ich das dann hier schön abends nach der Arbeit machen kann zum Entspannen. Und ja, das ist tatsächlich wirklich sehr schön. Und vor allen Dingen, es gibt hier, das ist so südwestlich von Berlin, das ist tatsächlich schon immer so eine Hochburg von Gestüten gewesen. Also da gibt es ganz, ganz viele Pferdehöfe und Gestüte und ich gehe ganz brav auf den Ponyhof. Aber es gibt auch große Ponys. Aber zumindest ist das für mich immer wieder dieser Beweis, dass Stromberg nicht vollständig recht hat, wenn er sagt, das Leben sei kein Ponyhof. Manchmal ist es das doch.
Ah, sehr gut. Nochmal zurück, du hast ja so ein bisschen auch gefragt, ob es mir auch so geht mit diesem rein virtuellen oder dem Hybriden, dass man sich halt auch offline trifft. Ich finde, ich sehe das genauso wie du. Also jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, man muss immer mehr ins Online gehen, weil man sonst eben auch Leute ausschließt, weil man sich eben nicht in großen Gruppen treffen kann. Aber ich finde es halt auch eine Bereicherung, also das jetzt online machen zu können und jetzt auch so ein bisschen in die Richtung noch mehr geschubst worden zu sein durch Corona. Also jetzt im Nachhinein kann ich schon für mich sagen, hat es etwas Positives gehabt und zwar, dass ich mich noch mehr traue, Online-Veranstaltungen auch selber zu organisieren und da bin ich jetzt auch gerade mittendrin. Nichtsdestotrotz finde ich es auch total schön, offline Leute zu treffen und mich mit denen austauschen zu können. Also ich habe jetzt auch letzte Woche einen Offline-Workshop gegeben, also so ein Sketchwalk in Braunschweig zum Lichtparcours mit richtigen Teilnehmern, also Fleisch und Blut und Zeichenmaterial. Und das war auch total schön. Also Den haben wir zu Fuß gemacht. Also
Wie lange
ich bin.
Hat das gedauert?
Wir sind 4 Stunden unterwegs gewesen okay. Und ich bin so 6 Kilometer gelaufen. Also wir haben auch zwischendurch eine Stunde in der Oka Cabana, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so einer Strandbar gesessen und haben auch, also die meisten haben ja sowieso die ganze Zeit gesessen, weil man sich ja beim Zeichnen eh irgendwo hinsetzen oder hinstellen muss, genau. Ja, und von daher finde ich das beides super.
Ich habe, mein Einstieg in die Lichtparcours war, also ich sehe halt nur die so in der Innenstadt stehen, waren die in der Oker versenkten Straßenlaternen, die dann nur so ein Stück rausschauen, ja. Das dann so aussah wie Hochwasser und die heißen Helsinki.
Ja.
Und die Tatsache, dass die Helsinki heißen, war für mich dann Grund genug zu sagen, wir müssen den ganzen Lichtparcours laufen, wenn die alle so lustige Namen haben, dann muss ich das unbedingt gesehen haben.
Ja, es gibt tatsächlich noch ein paar andere mit lustigen Namen. Aber das muss jeder selber angucken.
Die nächste heißt dann Neptuns Combo. Das fand ich schon auch ganz lustig, ja.
Ja.
Weil wir haben nämlich viel, weißt du, warum wir schon relativ viel davon gesehen haben, weil wir eine Paddeltour auf der Oka gemacht haben.
Das ist sowieso finde ich, die beste Möglichkeit, sich den Lichtparcours anzugucken, ist von der Oka aus, weil man hat einfach auch die besten Plätze dort. Also, weil genau, sonst so muss man immer von der Böschung gucken und das ist halt nicht dasselbe.
Nee, das war vom Wasser aus war es wirklich tatsächlich sehr schön, ja.
Ich würde dich gerne als Geschäftsführerin des AGD tatsächlich dazu fragen, was du so seit März an Rückmeldungen bekommen hast, wie Corona das berufliche Leben der Mitglieder, der Designer verändert. Und wie also, da so die Spannbreite ist vielleicht auch.
Riesig. Die ist tatsächlich ganz, ganz groß. Das ist, was wir natürlich erlebt haben, dann in den ersten Tagen und Wochen, der Schockstarre, es war eine Schockstarre bei allen Beteiligten, das ging uns selbst ja auch nicht viel anders, ne? Und wir haben dann zu all diesen Kommunikationsangeboten, die wir haben, wie zum Beispiel unseren AGD Designers Morning Talk, der ist immer freitags um 10, da haben wir unglaublichen Zulauf gehabt. Und was ich so mitgekriegt habe, war so von, also bei meinen Kunden melde ich mich in 2 bis 3 Monaten mal wieder, wo ich dachte so, oh wow, da müssen wir jetzt mal reden, bis hin zu, und das sind aber natürlich die Fälle, die mich dann wirklich einfach sehr optimistisch gestimmt haben, das waren so diejenigen, die so überlegt haben, so, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie ich künftig Geld verdienen kann. Und das war... Und das fand ich, und das waren dann wirklich tatsächlich so die spannendsten Fälle. Da war zum Beispiel eine Kollegin dabei, die war jetzt tatsächlich auch nicht mehr so die Jüngste. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, was ich sage, ne? Also war wenig älter als ich. Und jedenfalls die ist ganz viel im Ausstellungsdesign unterwegs bei Gedenkstätten, ne? Und die hat dann gesagt, dass sie wirklich sofort darüber nachgedacht hat, dort daraus ein virtuelles, ein digitales Konzept zu machen. Und das gibt's ja tatsächlich immer mehr. Also jetzt kommen wir werden heute wahrscheinlich relativ viel immer wieder über Braunschweig und den ehemaligen Zonenrand reden, weil ich weiß es dort von den Gedenkstätten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die arbeiten sowieso inzwischen alle mit Audio-Walks. Und ich habe dann auch denen schon gesagt, also diesen Schritt dann sozusagen, diesen Weg, den du da langläufst, den dann virtuell darzustellen, den könnt ihr jetzt auch noch machen. Das ist nicht schwer. Das kann man schön mit einer Kamera machen und kann sie sogar dann noch nachvirtualisieren und in 3D darstellen. Und die hat dann halt sofort die Idee gehabt, die Ausstellungen, die geplant waren für die Gedenkstätten, also zu virtuellen Rundgängen zu machen. Und ich weiß noch, dass ich dann zu ihr gesagt habe, dass sie dann natürlich auch so ein bisschen gleich gucken sollte, dass das komplementär ist mit dem, was dann irgendwann mal wieder gehen wird, was ja inzwischen auch wieder geht, ne? Also, dass du nicht sozusagen bei diesen virtuellen Angeboten das duplizierst, was analog da ist, sondern dass sie natürlich zusätzliche Informationen sind und eher so ein Komplement zu dem anderen, ne? Und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, dass sie es einfach sofort gesehen hat, daraus, also das mache ich für meinen Auftraggeber, plus dann kann man das natürlich auch noch so generisch machen, dass man das auch anderen anbieten kann. Und ich weiß das zumindest jetzt aus Niedersachsen, dass die ganz viel, da ist die Katze.
Ja, Katzen-Content. einmal in jedem Video. Immer.
dass sie tatsächlich gerade relativ viel Fördermittel dafür zur Verfügung stellen. Und das fand ich so, das hat mich echt ganz berührt. Und ich habe das von jemand anders gehört, die eben, die für Messen arbeitet, die dann halt, also da gibt es ja inzwischen tatsächlich auch Portale und Apps, also Web-Apps, ne? Also wie das ganze Messen inzwischen virtuell durchgeführt werden. Und das hat mich ganz, ganz doll berührt. Und bei den anderen war es dann tatsächlich so, dass ich dann im März und April wirklich schwerpunktmäßig meine Webinare darauf ausgerichtet habe, wie funktioniert jetzt Kundenpflege in der Krise und wie funktioniert Geschäftsentwicklung in der Krise. Aber insgesamt kann ich jetzt sagen, mit Blick, also wenn ich jetzt mal diese letzten 4 Monate so Revue passieren lasse, am beeindruckendsten finde ich tatsächlich, dass die Leute sich relativ wenig damit aufhalten, auf diese unsäglichen Corona- und Überbrückungshilfen der Bundesregierung zu schimpfen, weil das ist sowieso eher unsere Aufgabe als Verband, sich damit auseinanderzusetzen und stattdessen einfach gucken, okay, also was kann ich jetzt machen in der Pandemie? Und am schönsten sind tatsächlich natürlich die Beispiele, die wir zuhauf haben, die dann, die Zeit genutzt haben, wirklich aus Ideen, die sie schon immer hatten und so Herzenswerken. Und jetzt haben sie die Zeit dafür, daraus Geschäfte zu machen.
Ich frage nochmal dazwischen jetzt, ja. Wenn man sich jetzt mit seiner Kreativität, jetzt als Designer Beispiel, selbstständig macht oder angestellt ist, was sind da die Vor- und Nachteile? Was hast du da durch den Berufsverband an Rückmeldungen bekommen?
Also die Entscheidung, ob man mit seiner Kreativität für Geld verdienen möchte oder ob man es als Hobby betreiben möchte, die muss jeder für sich selbst treffen und mit anderen drüber reden. Also da gibt es auch nichts Pauschales, was ich sagen kann. Es gibt dieses hinreißende Beispiel von Peter Dahm, ist ein AGD-Mitglied, inzwischen einer der 10 wichtigsten Paper Artists weltweit. Und die Geschichte dazu ging so, er hat bis vor etwas mehr als 10 Jahren klassisch Grafikdesign gemacht und in seiner Freizeit diese 3D-Pop-Ups.
Mhm, ich kenne ihn.
Ja, ja. Du kennst, ja, okay, gut, dann.
Und also nicht persönlich, aber ich kenne die Arbeit.
Du kennst die Arbeit. Ja. Also du weißt, das ist der Hammer, was er macht. Ja. Ne? Und er hat das in seiner Freizeit gemacht und hat das, glaube ich, mit dem Unionsgebäude aus Dortmund zum Beispiel. Und ist dann zum AGD-Stammtisch gegangen, der Regionalgruppe Dortmund, und hat seine Arbeiten mal mitgebracht und wollte eigentlich nur so seinen Kollegen zeigen, guck mal, das mache ich hier, wenn ich mich gerade mal nicht mit Corporate Design beschäftige. Und die alle so, die saßen so da und sagten, bist du irre? Wieso machst du sowas in deiner Freizeit? Das ist kein Hobby, damit musst du Geld verdienen. Ja. Und er war tatsächlich erstmal ziemlich verunsichert. Und das hat er gemacht. Er hat wirklich dann das klassische Grafikdesign völlig sausen lassen und hat sich darauf konzentriert, hat ein geiles Marketing gemacht. Er hat das tatsächlich, hat ja einen YouTube-Kanal und hat es innerhalb von einem Jahr geschafft, irgendwie da in die Millionenklickrate zu kommen. Und inzwischen ist er einer der wichtigsten, ne, die es weltweit gibt. Ja. Und er ist auch gut. Also ich meine, man muss natürlich gut sein, aber er hat immer wieder, wenn er diese Geschichte erzählt hat, gesagt, ich habe das jahrelang als Hobby gemacht. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mein Geld damit zu verdienen. Also manchmal braucht es auch einfach die Zeit, ne? Also ja. Ansonsten, wenn ich kann es jetzt einfach mal, sagen wir mal, so ein bisschen volkswirtschaftlich betrachten und kann sagen, Der Bildungsforscher Michael Hüter hat mal sehr schön gesagt, wir wissen heute nicht so genau, welche Kompetenzen unsere Kinder brauchen, wenn sie aus der Schule kommen, aber bei eins sind wir uns absolut sicher, Kreativität werden sie brauchen. Und das hat er natürlich so ein bisschen als Reflexion unseres Bildungssystems, was Kreativität ja nicht unbedingt so fördert, hat er das gesagt. Was ich allerdings glaube, ist, Kreativität brauchen wir tatsächlich in der Wirtschaft. Und das ist fast unerheblich, ob ich es in der Anstellung mache oder in der Selbstständigkeit. Und wenn diese Entscheidung fallen soll, dann auch da ist wieder so dieses, was passt, ne? Und wobei fühlt man sich gut? Also die Anstellung hat ganz klare Vorteile. Ich habe ein Team, ich arbeite mit Leuten zusammen, ich habe ein geregeltes Einkommen, ich habe mein Urlaub ist geregelt. Dann gibt es so Eigenschaften, da muss man halt überlegen, ob man ein Plus oder ein Minus davor setzt. Das ist zum Beispiel die Eigenschaft, ich habe Kollegen. Das muss man für sich entscheiden. Oder dieses, gerade wenn ich in größere Unternehmen gehe, dann habe ich auch vorgeschriebene Karrierepfade. Meine Gestaltungsspielräume werden mir von anderen vorgegeben, ne? Also zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Gehe ich in die Selbstständigkeit, definiere ich das alles selbst. Ich entscheide das alles selbst. Ich entscheide darüber, ob ich mit anderen zusammenarbeite oder nicht. Ich habe ein ungeregeltes Einkommen. Und da, wo ich mich als Angestellter mit komischen Kollegen rumärgere, wo ich denke, wie kann man nur, da ärgere ich mich als Selbstständiger dann mit Kunden rum. Also wo ich dann auch, und da ist es dann noch wirtschaftlich viel relevanter, weil wie weit muss ich mich auf ihre Macken einlassen, damit ich das Geld kriege. Ne?
Ja.
Also das ist so, und ganz ehrlich, wenn wir es dann noch so ein bisschen weiterdenken, also das eine ist ja, was wir selbst entscheiden, das andere ist ja der Kontext, in dem wir uns bewegen, ne? Und unser Rahmen, also unser Bezug. Und was ich ganz fest glaube, ist, dass sich sozusagen Erwerbsbiografien bei uns, das hat viel mit Digitalisierung zu tun, die werden sich dahin entwickeln, dass die Leute mal selbstständig sind, mal sind sie angestellt, dann sind sie, was wir jetzt auch durch Corona sehen, gleichzeitig ein bisschen angestellt und ein bisschen selbstständig. Und da liegen, also diejenigen, die sich eigentlich damit beschäftigen müssen, das sind dann diejenigen, die sich um unsere sozialen Sicherungssysteme kümmern wollen und so. Ne? Aber ich glaube insofern, es ist ja auch keine Entscheidung fürs Leben. Ne? Also wir haben, wenn wir auf die Interviews nochmal zurückkommen, du hast ja auch Kollegen, die gesagt haben, oh, geht erstmal in die Anstellung, also macht erstmal ein bisschen Erfahrungen, was es heißt, als Designer zu arbeiten. Und dann könnt ihr euch ja immer noch selbstständig machen mit 38 oder so. Ne? Mhm. Und genauso gut kannst du aber auch sagen, wenn du ein gutes Netzwerk hast, mach dich gleich selbstständig. Also du hast ja auch, wenn du jünger bist, ist ja deine Risikofreude insgesamt auch größer. Ne? Und die Bereitschaft dann auch zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ne, dann machen wir was anderes. So. Also es hat viel mit uns selbst zu tun. Und wenn ich aber jetzt als jemand, der dazu berufen ist, den großen Rahmen aufmachen sollte, dann würde ich sagen, es wird sowieso in die Richtung hybride Erwerbsbiografien gehen. Insofern ist das keine Entscheidung fürs Leben.
Ja, also auch gar nicht so viel Angst haben, dass man jetzt die falsche Entscheidung trifft,
um Gottes Willen.
Weil es ist ja im Grunde alles auch wieder rückgängig machbar, oder sagt man das so? Ja, Okay, ich würde gerne noch eine andere Frage stellen, weil ich glaube, da kann man auch viel noch so mitnehmen und lernen, gerade wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Was sind denn so die meistgestellten Fragen, die ihr vom AGD bekommt oder die Themen, die eure Mitglieder interessieren? Also ich war vorhin noch mal auf eurer Webseite und da ist er auch noch mal so untergliedert in Design-Business, Design-Recht und Selbstständigkeit. Und ich glaube, darunter fallen ja schon einige, ich sag mal, Schlagworte, die du jetzt mal so antippen könntest, womit man sich einfach auseinandersetzen sollte und auch muss, wenn man sich als Designer selbstständig macht.
Das ist die erste, also so eine der ersten und wichtigen Entscheidungen, die man möglicherweise nicht selber trifft. Da hilft dann hin und wieder das Finanzamt auf schmerzhafte Weise nach, ist die Frage, ob ich Freiberufler oder ob ich freiberuflich oder gewerblich arbeite. Unser Plädoyer geht natürlich ganz klar in die Richtung freiberuflich. Und das heißt auch, dass ich in der Hauptsache mein Geld mit kreativer Arbeit verdiene und weniger nebenbei mache. Zu diesem Nebenbei gehört leider auch, wenn ich zum Beispiel so Adventskalender ähnliche Dinge mache mit 100 Filmen und die verkaufe, dann ist das nicht mehr freiberuflich. Auch wenn ich es alles selbst gestaltet habe und das schön mit einer Stanze und Druckerei und allem drum und dran. In dem Moment, in dem ich es verkaufe und damit auch in den B2C-Bereich gehe, ist es was Gewerbliches, ne? Mhm. Also das ist, wenn man sich dafür entscheidet, beides zu machen, dann könnte es eine Möglichkeit sein, die beiden Selbstständigkeiten voneinander zu trennen. Wenn ich es also zusammenfassen soll zu einem Plädoyer, dann ist es, bitte glaubt nicht, dass ihr auf einen Steuerberater verzichten könnt. Also ich weiß, dass es viele andere im kreativen Bereich machen. Ich rate dringend davon ab und würde sagen, also wenn das Geld irgendwie da ist, mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten, weil es relativ, vielseitig ist. Nächste Frage, eine der häufigsten Fragen ist, kommt vorzugsweise in den Monaten Oktober, November. Ja, das ist immer dann, wenn die KSK nämlich ihre Stichproben durchführt. Mhm. Und dann haben wir ganz viele Fragen zur Künstlersozialkasse. Mhm. Die Künstlersozialkasse ist was weltweit Einzigartiges. Sie ist in gewisser Weise ein Privileg für alle Kreativen, weil halt die Auftraggeber und der Staat einen Teil der Sozialversicherungsbeiträge übernehmen, also genau genommen 50% zusammen. Die KSK ist für, da gibt es jetzt immer so unterschiedliche Aussagen, ich glaube, dass sie für Designer relativ leicht zugänglich ist, unter ein paar Voraussetzungen. Das eine, was hilft, muss ich jetzt als leider sagen, ist Mitgliedschaft in einem Berufsverband hilft unglaublich, um in der Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden. Und das andere ist, worauf die Künstlersozialkasse achtet, ist, wenn ich Rechnungen schreibe, dass da irgendwo steht, dass ich Nutzungsrechte einräume. Mhm. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Nutzungsrechte bei Design. Mein Auftraggeber sagt, ich habe dich doch aber beauftragt. Warum soll ich denn jetzt hier nochmal für die Nutzung zahlen? Hier meine dringende Empfehlung, sich mal unsere Webinare zu dem Thema anzugucken, weil ich glaube, dass wir zumindest auf kommunikativer Ebene dafür eine Lösung gefunden haben. Wenn wir jetzt in den Rechtsbereich gehen, immer wieder diese Frage der schutzrechtlichen Absicherung. Also auch wenn, also Urheberrecht kann gelten. Es gibt Fälle, in denen es 100% gilt, zum Beispiel bei Fotografien und bei Illustrationen, da muss ich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Im Designbereich ist es ein bisschen schwieriger, da reden wir um so etwas wie die Schöpfungshöhe. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Designs schützen zu lassen. Sie finden sich hier die ausgewiesenen Experten, die auch sagen können, wie das dann funktioniert, dass man zu seinem Designschutz kommt. Und ansonsten gehen wir momentan ganz viel natürlich so in diesem Bereich Vertragsrecht, weil sich das erheblich auch verändert hat in den letzten Jahren, dass wir also viel stärker in diesem Bereich so Rahmenverträge und dauerhafte Verträge gehen, was damit zu tun hat, dass Designer gerade jetzt immer mehr beschäftigt werden zur Betreuung von Social-Media-Kanälen zum Beispiel. Das sind tatsächlich so die 4, 5 Renner, die immer wieder kommen.
Ja, ich glaube, was auch bestimmt noch vielleicht ein bisschen abgeebbt ist jetzt, aber was auch stark war letztes Jahr die DSGVO mit Sicherheit, ne?
Ja, also das natürlich.
Also Datenschutzgrundverordnung, ja. Weil man da einfach auch nicht so alleine so einfach durchblickt.
Es ist deshalb schwierig, weil es ist, also das eine ist ja sozusagen die gesetzliche Vorlage durch die Datenschutzgrundverordnung und das andere sind dann die sogenannten Durchführungsbestimmungen. Und zum Beispiel ist es so, dass es offenbar bei den Behörden, also sprich den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer, gibt es inzwischen offenbar Durchführungsbestimmungen für Abmahnungen. Das heißt, das eine ist ja, wenn also dieses unsägliche Abmahnwesen, das zum Glück nicht eingetreten ist, darüber waren wir auch tatsächlich sehr glücklich, aber inzwischen sind halt die Datenschutzbehörden aufgefordert, mal ein bisschen genauer hinzugucken bei Datenschutzerklärungen und Impressa und was nicht alles auf Websites. Mhm, ne? Ja, und das ist tatsächlich unschön, weil wir das auch selbst hier erfahren haben, ist, dass diese Datenschutzgrundverordnung gut funktioniert für große Einrichtungen, die irgendwie 12 bis 27 Mitarbeiter nur damit beschäftigen, sich mit dem Datenschutz zu befassen und das alles richtig zu machen. Und das, was sie sich aber ausgedacht haben, ist für kleine und gerade für Einzelunternehmer. Also die haben vielleicht den Vorteil, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, personenbezogene Daten irgendwo zu erfassen oder wie auch immer. Aber also das ist schon eine bürokratische Hölle. Und das ist das eigentlich Schlimme. Weil ich sage, Datenschutz ist wichtig und ich finde das auch tatsächlich ungehörig, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen wurde und auch immer noch umgegangen wird. Und das andere ist einfach die Frage, wie man damit umgeht. Und das, was sie sich da ausgedacht haben, das ist... Also das ist haarsträubend, wirklich.
Nee, man muss halt eigentlich, ist nur noch damit beschäftigt, also wenn man es so macht, wie die das festlegen, dann ist man nur noch damit beschäftigt, die ganzen Adressen und so weiter richtig zu speichern und dann wieder zu löschen und zu sortieren und alle zu informieren. Und also es ist halt auch nochmal so ein eigener Beruf innerhalb der Freiberuflichkeit. Ja, und, ja, auch wenn du sagst, es ist für Kleine ja gar nicht so viel. Also ich denke, es gibt gar nicht so viel Kundenkontakte, aber jeder hat ja eine Website und da geht's ja schon los. Dann hat man vielleicht einen Online-Shop, gibt man vielleicht offline einen Kunstkurs oder so. Und, oder mal seine E-Mails, wenn man eine E-Mail schreibt, das ist ja auch das Nächste. Musst ja auch alles nachweisen, wo wird das gespeichert und wie sicher ist das, mit welchem Zertifikat etc. pp. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und ihr habt beim AGD auch einen Juristen, der da Hilfestellung gibt, ne? Also ja, wenn man Mitglied ist, dann kann man den Juristen quasi anrufen und so eine Erstberatung bekommen, wahrscheinlich bei einem PG.
Exakt, ja.
Ja, und habt ihr auch früher, also ich war ja auch mal im AGD, gab es auch so Steuerberaterhilfe.
Den gibt's immer noch.
Den gibt's auch noch, weil den hatte ich jetzt nicht so auf den ersten Blick auf der Webseite gefunden, deswegen.
Den gibt es, der hat jetzt momentan wieder ein bisschen mehr zu tun durch diese volkswirtschaftlich, vielleicht auch bedeutsame Mehrwertsteuersenkung für 6 Monate.
Ah, ja, das hatte ich auch. Genau,
ja, das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Also wir haben jetzt selber so dieses Problem, was machst du mit Abos, die nach dem 1. Januar 2021 enden, und da sind sich auch die Steuerberater nicht einig, ob die jetzt mit 16 oder mit 19% versteuert werden. Und diese Diskussion liefern wir uns dann hier ganz lustig, ne? Und aber dafür ist ja da, und der macht das, also das ist einfach ein guter. So. Also er arbeitet ja auch für uns, deshalb weiß ich das. Er ist wirklich einfach gut.
Welche Versicherungen, denkst du, braucht man denn als Designer? Also welche sind, weil du auch vorhin gesagt hattest, Rechtsschutz ist relativ teuer. Und also was wäre deine Empfehlung vielleicht?
Eine der wichtigen Empfehlungen bei dem Workshop mit den Studenten letzte Woche war, Versicherungen verbessern nicht die Welt. Deshalb neige ich immer dazu, sozusagen sparsam mit Versicherungen umzugehen. Also natürlich die Betriebshaftpflichtversicherung, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung ist ein Muss auf jeden Fall. Berufshaftpflichtversicherung durchaus auch. Und dann, also mal abgesehen jetzt, es gibt natürlich noch diese Pflichtversicherung wie Krankenversicherung, das sollte man auch machen. Daran kommt man sowieso nicht vorbei. Dann gibt es noch Berufsgenossenschaft, da gibt es immer so ein bisschen Irritation, muss ich oder muss ich nicht? Ich empfehle es den Leuten, es zu machen. Also empfehlen ist eigentlich gut, das ist sowieso eine Pflichtmitgliedschaft, die rennen da eben nur nicht so unbedingt so hinterher. Aber es ist wirklich so, wenn ich selbst oder ein Mitarbeiter von mir irgendwie einen Unfall habe, Betriebsunfall habe, dann haben die Leute immer gern so argumentiert, naja, dann zahlt das meine Krankenkasse. Aber wenn die Krankenkasse das spitz kriegt, dass das während der Arbeitszeit passiert ist, dann kann die Krankenkasse ganz schnell mal sagen, nö, das zahle ich nicht, dafür gibt es Berufsgenossenschaften, das ist ihre Aufgabe, ne? Und das kostet wirklich tatsächlich nicht viel Geld. Also ne, betriebshaftlich, vermögensschadenshaftlich, Berufsgenossenschaft, Krankenversicherung und wer mag auch noch eine Berufshaftpflichtversicherung, wovon ich abrate, ist Berufsunfähigkeitszeugversicherung. Die gelten sowieso in der Regel nur für Angestellte, also gar nicht ohnehin nicht für Selbstständige. Was noch zu überlegen ist, ein bisschen auch als Lehrer aus Corona, wer sich selbstständig macht, sollte schauen, inwiefern eine freiwillige Arbeitslosenversicherung sinnvoll sein kann für solche Zeiten wie Corona jetzt. Ich weiß, dass die Bedingungen für Selbstständige nicht unbedingt besonders berühmt sind, aber es gibt Leute, die das machen und die froh sind, dass sie jetzt auf Arbeitslosengeld 1 zurückgreifen können.
Ja, ja. Also das funktioniert dann auch genauso, also dass man dann ein Jahr lang Arbeitslosengeld 1 bekäme.
Und du kannst aber dich für diese Arbeitslosenversicherung tatsächlich nur in den ersten 3 Monaten deiner Selbstständigkeit entscheiden.
Ah, okay. Ja, dann ist das ja.
Das ist,
wirklich, ist das ja durch.
Ja, für dich ist es durch, aber für alle die über die Gründung nachdenken, also das ist tatsächlich, das ist natürlich deren Auflage, ne, ja. dass man sagt, ja. Du musst schon ein bisschen eingezahlt haben, bevor du dann ja. das Anrecht auf die 12 Monate hast.
Okay. Ja gut, man könnte ja sagen, wie bei der Arbeitslosenversicherung sonst auch, nach 12 Monaten ist der Schutz da.
Dieses Land ist nicht darauf eingestellt, Selbstständigkeit zu fördern. Also das ist ganz einfach so. Mhm. Das ist tatsächlich in der politischen Lobbyarbeit eines unserer größten Probleme, ist diese Wahrnehmung, jeder, der selbstständig ist, vor allen Dingen solo-selbstständig, für den ist das eine Notlösung. Der hat das nur gemacht, weil er keine angestellte Beschäftigung gekriegt hat. Und genauso behandeln sie die Leute auch. Und das ist wirklich tatsächlich schwierig. Und das haben wir bei solchen Fällen wie bei der Arbeitslosenversicherung, das diskutieren wir seit Jahren mit denen in Sachen Altersvorsorge. Immerhin haben wir sie jetzt dazu gebracht, dass sie die Mindestbeiträge zur Krankenversicherung, also zur gesetzlichen Krankenversicherung, radikal gesenkt haben auf weniger als 50%.
Okay.
Ja, tatsächlich. Also das war ja immer so, glaube ich, Mindestbeitrag 400 Euro. Das ist jetzt gesunken auf 150 irgendwie so, ne? Aber ansonsten ist wirklich tatsächlich da das Mindset bei unseren Politikern dieses, naja, die machen doch das nur, weil sie keinen Job gekriegt haben. Und das ist, ja, ist irre, wirklich. Also ja. Das ist so eine dieser frustrierenden Erkenntnissen aus Corona, ne? Also dass sie das nicht erkennen, wirklich, wenn wir über solche wichtigen Tugenden wie Kreativität, wie Flexibilität, Schnelligkeit reden, dann befinden wir uns immer im solo-selbstständigen Bereich.
Ja, und auch Innovation.
Innovation, genau. Ja. Nicht im Konzernbereich. Ne? Und das hat sich aber leider bis in diese Kaste noch nicht so ganz rumgesprochen.
Okay. Ja, sehr schade. Also es ist dann auch schwierig, denke ich, deinen Job dann gut zu machen, weil du da auch immer ein bisschen frustriert bist, ne? Also, kann ich mir vorstellen.
Und wir haben natürlich, also wir bewegen uns da wirklich tatsächlich als kleine Fische in einem Haifischbecken mit Lobbyverbänden wie dem Verband der Automobilindustrie oder jetzt zum Beispiel die Hoga und all die anderen, die im Gaststättenbereich unterwegs sind, auch wenn die uns jetzt nicht so stören, ne? Aber sie sind halt einfach schlagkräftiger, sie sind größer, sie haben da mehr Kapazitäten und die gehen zum Teil im Kanzleramt ein und aus. Davon sind wir entfernt ohne Ende.
Aber ihr seid ja sicherlich auch einem größeren Dachverband noch untergeordnet, oder?
Ja, es gibt tatsächlich das ist auch wieder eine gute Frage, seit 3 oder 4 Jahren den Deutschen Designtag. Das ist so unser Dachverband oder auch Spitzenverband. Und das ist zumindest mal jetzt, was die politische Lobbyarbeit betrifft, also ein Zugeständnis an die Politiker, die immer sagen, wir reden nicht mit Berufsverbänden, wir reden nur mit Spitzenverbänden. Also drunter machen sie es nicht. Und haben wir uns jetzt also einen Spitzenverband gegeben. Aber also
wir dürfen Wer zählt da alles drunter? Also ich weiß, alles dass die Illustratorenorganisation ist drin, ihr seid drin. Wahrscheinlich der BDG auch.
Der BDG ist drin, der VDID, das ist der Verband der Industrie- und Produktdesigner, dann VDMD, das ist der Verband der Mode, Accessoire, Interior, Möbeldesigner. Also das aus dem Berufsverbandbereich, was tatsächlich spannend ist, sind ja auch es sind ja sozusagen auch solche sogenannten Fachverbände drin, wie so ein Forum für Entwerfen, Typografische Gesellschaft München, Forum Typografie. Es ist das wie heißen die denn? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, für Universal Design, die
sagt mir nichts.
Aber die jedenfalls gibt es auch. Also es sind auch Fachverbände dabei und sie öffnen sich also auch zunehmend. Also es gab jetzt gerade auch eine Satzungsänderung dafür, dass halt auch verstärkt wissenschaftliche Einrichtungen rein können, die sie gerne in Forschungseinrichtungen, also Designforschung ist ja auch noch ein Riesengebiet, was also überwiegend desiderat ist. Dann haben wir ja inzwischen auch diese ganzen regionalen Einrichtungen, also Bayern Design, Hessen Design, Kreative MV und so. Das kann man jetzt alles durchdeklinieren für 16 Bundesländer.
Ja, okay.
Und für die wollen sie sich jetzt auch öffnen. Also es geht tatsächlich darum, wirklich dort sozusagen so eine Interessensvertretung zu schaffen für Design und Designer, ne? Wobei dann sozusagen die Berufsgruppe der Designer in der Hauptsache dann von den Berufsverbänden vertreten wird.
Ja, ja. Gibt es eigentlich einen Berufsverband für Fotodesigner?
Das Oder? Kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Freelance, das ist das für die journalistischen Fotografen. Also aber all die vielen journalistischen Fotografen, die in diesem Verband sind, verdienen ihr Geld überwiegend mit Werbefotografie. Mhm. Aber das steht jetzt nicht auf der Startseite der Website. Mhm. Also dann haben wir was für Architekturfotografen. Dann gibt es den Bundesverband der freien Fotografen. Mhm. Und wir haben leider, also das ist auch, finde ich, so ein bisschen bedauerlich, wirklich da eine gewisse Kleinteiligkeit, weshalb ich dann Fotografen auch lieber empfehle, dann zur AGD zu kommen, weil also da wir ja sozusagen disziplinübergreifend unterwegs sind, sind Fotografen bei uns natürlich auch dabei, zumal ist ja jetzt, also wenn wir jetzt nicht gerade über journalistische Fotografie reden, also wo es schnell gehen muss, also sowas wie Unfälle auf Autobahnen fotografieren, aber alles, was darüber hinausgeht, das ist ja, Fotodesign ist ja eigentlich heutzutage immer mehr, also sozusagen Anwendung entsprechender Produkte, um aus einem Foto ein gutes Bild zu machen, ne?
Ja.
Anstatt einfach nur so drauf zu halten.
Und, richtig.
Insofern ist es ja eher Fotodesign als
okay.
Foto machen.
Ja, okay. Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage für dich, vielleicht so gegen Ende unseres Gesprächs. Nenne doch mal drei Kreative, wobei ich das Wort bewusst offen halte. Also das kann Filmemacher, Künstler, Designer sein, also Schauspieler, keine Ahnung, sehr, was du unter Kreative auch verstehst. Nenne drei Kreative, die du für ihr Werk bewunderst.
Oh, bewundern. Also im Filmbereich ist es tatsächlich Quentin Tarantino. Und es ist Quentin Tarantino, weil niemand macht Splash so künstlerisch wertvoll wie er. Er hat eine Kameraführung, die der Hammer ist. Ich habe keinen Regisseur erlebt, der 2,5 Stunden waren es, glaube ich, sogar 3,5 Stunden einen Film machen kann, darüber, dass im Prinzip nichts passiert und man hört einfach nicht auf hinzugucken. Und also ich finde, er arbeitet natürlich einfach auch mit tollen Schauspielern zusammen und ich finde, also Tarantino ist für mich wirklich so, wow. Also ich würde jetzt nicht sagen, man muss von ihm alles gesehen haben, so, aber ich finde, es ist also für mich auch so einer, der nicht irgendwie so in diesem zum Teil ja auch immer sehr schwermütigen und schwergängigen Bereich des intellektuellen Sprechfilms unterwegs ist, wie Rainer Werner Fassbinder, sondern er hat tatsächlich auch noch wirklich einen ganz, ganz großen Unterhaltungsfaktor dabei und deshalb, also aus dem Filmbereich ist er das tatsächlich. Also in der Literatur, es ist ja so ein bisschen immer so diese Frage des, also für mich zumindest, wie schreibt jemand? Also das eine sind natürlich so die Inhalte, inwiefern fühle ich mich davon abgeholt? Und es ist auch immer ganz, ganz, ganz viel, aber auch die Frage, wie jemand schreibt. Und es gibt so zwei, die mich da sehr beeindrucken, immer wieder. Das ist zum einen der Frankfurter Bodo Kirchhoff. Also das ist einfach eine Art und Weise zu schreiben und Geschichten zu entwickeln und Figuren auch zu entwickeln, die ich sensationell finde. Und der andere, von dem jetzt aber nichts mehr kommen wird, weil er leider schon tot ist, ist der John Williams, heißt der. Der ist also tatsächlich, das ist halt eher so, der ist posthum erst berühmt geworden, vor allen Dingen durch sein Buch Stoner. Und er hat insgesamt nur, also so drei, die wirklich wahrgenommen wurden und auch in Größenordnung verlegt wurden. Und er ist derjenige, der mich an Tagebuchromane herangeführt hat oder Briefromane, weil ich das immer gar nicht so richtig gemocht habe, bis ich dann seinen Augustus gelesen habe und da war ich dann, wow, das geht ja gut.
Und was schreibt der Frankfurter für Bücher?
Der Frankfurter, der das sind, also sind Romane, also
auch Romane.
Ich bin tatsächlich da wirklich eher so in diesem epischen Bereich, und der schreibt, also ich will nicht sagen, er macht es nicht unter 1000 Seiten. Er hat den deutschen Buchpreis tatsächlich für eine Novelle gekriegt, die einfach hinreißend war. Was er schafft, ist, ich sage es einfach mal so, in diesem Buch, was mich völlig weggehauen hat von ihm, das heißt Die Liebe in groben Zügen, ist irgendwie 1000 Seiten dick, und die beste Rezension begann mit den Worten Die Liebe wunderbar ziseliert und das und filetiert und damit das auf den Punkt gebracht. Ne? Dieses Zwischenmenschliche, das keine Höhen und Tiefen auslässt, kann keiner so wunderbar beschreiben wie er. Und das hat natürlich viel damit zu tun, da mich menschliche Interaktion ja sowieso umtreibt, gehört das natürlich auch dazu. Und er schreibt es einfach wunderschön. Also so unaufdringlich, das ist unglaublich. Mhm. Ich guck jetzt tatsächlich mal in den Designbereich, die ich für ihr Werk bewundere. Ich habe vorhin tatsächlich schon Peter genannt, den habe ich für seinen Mut bewundert, den Weg zu gehen, den er gegangen ist. Und ich freue mich, dass er damit so erfolgreich ist. Und es gibt tatsächlich einen, der Jan Hendrik Schmidt heißt er. Und ich habe das wirklich, ich habe mit ihm auch so gern zusammengearbeitet, weil er einer der wenigen war, die ich hier so erlebt habe, der sehr schnell die Schwingung aufnehmen konnte. Also wenn ich mich selbst jetzt mal sozusagen in der Kundenrolle sehe, der sehr schnell die Schwingung aufnehmen konnte, was ist ihr wichtig und wie hätte sie es gerne umgesetzt. Also wir haben mal, als es das Viertel noch gab, also unsere Mitgliederzeitung, hatten wir mal eine Ausgabe zum Thema Designforschung. Und die hat er, so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, die hat er gestaltet. Und jetzt heißt das Thema Designforschung, es waren super Beiträge da drin, alles. Und er hat auf dem Cover, hat er sozusagen ein Periodensystem des Designs entwickelt. Und
wow. Krass.
Irre, ne? Und, ja. Deshalb hat diese Zusammenarbeit auch so gut funktioniert, weil es auch immer tatsächlich so ein bisschen so diese augenzwinkernde, kritische Distanz zu sich selbst und auch zu seinem eigenen Beruf hat das gebracht. Er hat unglaublich viel Wissen auch gehabt und konnte referenzieren zu anderen Dingen. Also es war irre. Also da habe ich wirklich bei keinem anderen so erlebt. Ich habe natürlich jetzt hier mit vielen zusammengearbeitet wie bei ihm. Diese Gabe, das aufzugreifen, diese Gabe ist in unterschiedliche und relativ große Bezugsrahmen zu stellen und dann wirklich auch noch saubere Arbeit dabei, irre. Also wirklich, ich war völlig geflasht.
Und warum sprichst du in der Vergangenheit von ihm?
Weil wir einfach lange nicht mehr zusammengearbeitet haben.
Ah, okay, also
es gibt ihn noch.
Und es gibt ihn noch, alles.
Ja, okay. Nein, das hat nur was damit zu tun, weil wir lange nicht mehr zusammengearbeitet haben. Ja. Aber ich kann es echt tatsächlich, also es ist auch so lustig, er heißt Jan Hendrik Schmidt, sitzt hier in Berlin und seine Agentur heißt Buntes Amt. Und er ist zuständig.
Ah, sehr gut.
Er ist zuständig für die Buchstaben A bis K und L bis Z. Also er hat es wirklich tatsächlich, wenn man Herr Schmidt heißt und in Berlin arbeitet, dann muss man seine Agentur Buntes Amt nennen und ist für Buchstaben zuständig. Also allein das, ne, das ist schon...
Ja, ich werde mal versuchen, in den Shownotes der Episode alle zu verlinken, die du jetzt genannt hast. Dann können die Hörer und Hörerinnen, wenn die jetzt was interessant fanden, da auch nochmal nachschauen.
Dann muss ich die Musik, wenn jetzt verlinkt wird, dann schiebe ich die Musik noch nach. Wenn ihr eine wunderbare Crossover-Künstlerin euch mal anhören wollt, dann müsst ihr Mine hören, also Mine, wie man spricht. Und das ist ja Crossover, ist ja so Singer-Songwriter plus Rap dabei und das ist einfach musikalisch die Wucht. Und sie hat natürlich meine großen Sympathien gewonnen, weil sie jetzt durch Corona ganz viele Wohnzimmerkonzerte gegeben hat, wie viele andere Kollegen ja auch. Und das ist schon einfach sehr schön gewesen.
Ja, verlinke ich natürlich auch gerne. Gut, dann als allerletzte Frage, wo kann man dich denn finden, beziehungsweise den AGD, wenn man jetzt noch mehr wissen möchte? Also kann man mit dir persönlich Kontakt aufnehmen? Wie funktioniert das? Und wenn man noch Fragen hat zum Beispiel oder Webinare angucken will mit dir, wie findet man dich?
Also alles über die Website, dort am allerersten. Es lohnt sich definitiv, uns auf Instagram zu folgen, also weil da sind wir tatsächlich inzwischen schnell und immer schön up to date. Bei Facebook findet man mich auch persönlich, aber da bin ich weniger gut unterwegs. Ansonsten die Website, ich könnte jetzt auch gerne meine persönliche E-Mail-Adresse hier hinterlassen, aber es hat nicht zwingend die Auswirkung, dass ich dann schnell antworte.
Alles klar. Ja, dann Viktoria, vielen Dank für das Gespräch und
ich danke dir, es war sehr schön.
Sage Dankeschön und auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht offline oder online.
Auf ein baldiges Wiedersehen.
Also, dann mach's gut.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.
Liebe Viktoria, nochmal vielen Dank für das schöne Gespräch. Wie versprochen gibt es noch eine Überraschung von Viktoria bzw. dem AGD für dich. Mit dem Gutscheincode VTVDesign-2020, den findest du auch in den Shownotes, kannst du auf der Webseite des AGD den Vergütungstarifvertrag Design kostenlos bestellen. Das Ringbuch kostet normalerweise 39 Euro. Mit dem Gutschein, den du einfach im Warenkorb eingibst, bekommst du ihn geschenkt und kostenfrei per Post nach Hause. Damit kannst du zum Beispiel deine Vergütung berechnen, also schauen, wie du deine Preise richtig kalkulierst. Der Gutschein gilt für 10 Personen, also 10 Mal und nur bis zum 31.10.2020. Den Link findest du in den Shownotes zum VTV und auch in den Shownotes, wie schon gesagt, den Gutscheincode. Damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Solltest du Fragen und Anregungen haben, dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich sehr über 5 Sterne bei Apple Podcasts und wenn du diesen Podcast magst, er dir etwas bedeutet und dir Mehrwert und Unterhaltung bietet, du ihn regelmäßig hörst, dann freue ich mich über dein Abonnement bei Apple und Spotify und über eine finanzielle Unterstützung deiner Wahl über meinen PayPal-Link paypal.me/Roberta Bergmann. Den PayPal-Link, den Gutscheincode und alle Infos zur Folge findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de/Folge38. Ich wünsche dir eine kreative Woche und sage Tschüss bis in 2 Wochen, deine Roberta. Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. John D. Rockefeller. Sonst nicht.